Würdest du einem KI-Agenten erlauben, an wichtigen Dokumenten mitzuarbeiten, wenn du jede Änderung klar nachvollziehen und bei Bedarf zurückdrehen kannst?
Der Trigger für uns ist jetzt echt, dass diese Agents gekommen sind und jetzt viele Companies das Problem haben, okay, scheiße, wie kann ich jetzt meinen Kunden die Sicherheit geben, dass der Agent keine Grütze macht?
Willkommen bei Unicorn Bakery. Ich bin Fabian Tausch und heute führt Mike Malko durch das Gespräch. Mike ist Serienunternehmer und Angel-Investor, der in den letzten Monaten viel mit KI-Agenten gearbeitet hat und gut einordnen kann, was im Alltag wirklich hilft und was eher Hype ist. Unser Gast ist Samuel Strohschein, Gründer von Opral, dem Team hinter Inlang und Lix.
Das hätte uns bestimmt 4 Wochen gekostet und mit AI, lass es 5 Tage gewesen sein. Du hast das Gefühl, wenn AI nicht funktioniert, dann höre ich auf zu arbeiten, weil das ist unproduktiv.
Er arbeitet an etwas, das du dir wie Änderungen nachverfolgen für fast jede Datei vorstellen kannst. Ähnlich wie Vorschläge in Google Docs, nur eben auch für Tabellen, Präsentationen, Design oder Datendateien. Menschen und KI-Agenten können damit parallel arbeiten. Der KI-Agent schlägt etwas vor, du siehst genau, was sich ändert, kannst zustimmen, diskutieren oder es rückgängig machen. So bleibt euch eine verlässliche Version erhalten und ihr gewinnt Tempo, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Also, was macht der AI neu? Du kannst deutlich schneller was proven, was funktioniert. Und zweitens, mit AI kannst du auch relativ schnell differentiating Features bauen, was aber natürlich nur vorübergehend ist.
Warum ist das heutzutage spannend? Weil immer mehr Arbeit nicht nur gelesen, sondern von KI miterledigt wird. Von Textbausteinen über Analysen bis zu Sales-Material und kleinen Produktanpassungen. Die Frage ist nicht KI ja oder nein, sondern wie setzt du sie so ein, dass Qualität, Verantwortlichkeit und Geschwindigkeit zusammenpassen? Du hörst Unicorn Bakery. Und jetzt viel Spaß mit Mike und Samuel. Und wenn du nicht das erste Mal reinhörst, dann lass den Podcast doch schon mal ein Abo da, egal wo du gerade hörst, und vielleicht empfiehlst du die Episode auch weiter.
Hallo zusammen, es freut mich mal wieder. Ich habe heute einen sehr guten Gast mitgebracht, und zwar Samuel von Opral, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Samuel ist Gründer, ursprünglich aus Deutschland, mittlerweile in San Francisco, und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, wie läuft es, wenn man sein Unternehmen von Europa in die USA verlegt, und wir werden einen sehr großen Fokus darauf legen, wie AI die Kreierung von nicht nur Produkten, sondern von ganzen Unternehmen verändert. Hey Samuel, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Bin NSF, gutes Wetter. Ah, ist kalt, aber die Sonne scheint im Gegensatz zu Deutschland. Ja, freut mich hier zu sein.
Klassisches SF-Wetter, also genau richtig.
Immer.
Sehr gut. Vielleicht, um uns einmal ganz kurz abzuholen, erklär doch mal ganz kurz, was deine Company genau macht, und gib uns einfach mal ein kurzes Update. Was für Produkte baut ihr? In welchem Space seid ihr?
Also, wir sind eine DevTool-Infrastruktur-Firma, und was wir anbieten ist wir nennen es Change Control SDK. Für die Leute, die technisch da draußen sind, das ist basically ein universelles Version-Control-System, ähnlich wie Git, bloß dass man alle möglichen Dateien da drin einspeichern kann, nicht nur Textdateien. Man hat ein SDK, um Apps damit zu bauen, also man kriegt dann für die Apps Git-like Features, also Diffs, Pull-Requests, CI/CD, den ganzen Kram. Und warum wir das Ganze bauen, ist geschuldet unserem ersten Produkt, wo wir vielleicht reingehen werden, aber jetzt gerade, und deswegen bin ich in San Francisco, weil der Wert, Änderungen kontrollieren zu können, extrem hoch ist, gerade mit AI-Agents.
Mhm. Verstanden. Kannst du uns ein paar Beispiele dazu geben? Also die technischen Leute werden Git kennen, aber vielleicht erklär uns einmal ganz kurz, was Git ist, für die Leute, die es nicht im Detail kennen, einfach damit wir ein Grundverständnis haben, und dann im nächsten Schritt, was quasi die Evolution von Git in eurem Produkt ist.
Got it. Also Git ist das, was alle Software Engineering Leute benutzen, um Software zusammenzuschreiben. Und der Mehrwert, den Git bietet, ist, dass man alle Code-Dateien da reinspeichert und alle Änderungen an dieser Code-Datei werden dann erfasst. Und das ist bei Software wichtig. Ja, das heißt, ich kann immer sehen, wer hat was an dem Produkt gemacht, aber es enabled auch, dass man parallel isoliert an dem Code-Projekt arbeiten kann. Und das ist was, was keine andere Industrie interessanterweise hat. Ja, aber das ist der Mehrwert, den Git hat. Also man kann sich vorstellen wie eine super Dropbox, die alle Änderungen trackt, und man kann parallel mehrere Versionen haben.
Soweit ja, verständlich. Ist so ein bisschen wie so ein more advanced version history tracking von Google Docs oder so einem Word-Dokument, wo man dann auch sieht, es wurden irgendwie Änderungen gemacht hier von der Person zu dem Zeitpunkt. Nur nochmal 2 Level komplexer.
Genau, 2 Level komplexer, und die Komplexität ist aber genau das, was den Mehrwert bietet.
Genau.
Insbesondere jetzt mit AI. Also AI geht ja im Software-Engineering-Bereich richtig durch die Decke. Mhm. Und Teil davon ist, dass man eben genau die Änderungen sehen kann. Was für Änderungen macht AI jetzt an meinem Code? Und was wir jetzt sagen ist, hey, okay, listen, das ist nicht nur ein Mehrwert in Software Engineering, ja, sondern auch wenn du an Finance denkst, ja, die ihre riesen Excel-Modelle haben, wo teilweise 10 Jahre lang an einem Financial Model gearbeitet wird, und die haben das gleiche Problem. Ja, du willst einen Agent eigentlich dein Model laufen lassen oder bearbeiten lassen. Wie kriegst du es jetzt hin, dass du eine ähnliche Experience wie in Software Engineering hinbekommst, wo du einfach einen AI-Agent sagen kannst, nimm das Financial Model und bitte verbessere das, das, das. Wie siehst du denn jetzt die Änderung und die Änderung und kannst jetzt sagen, weißt du was, die Änderung in der Zelle oder in der Reihe, in der Row-Column, die will ich ablehnen, weil die ist falsch.
Verstanden. Und sind Excel-Modelle dann auch das, womit ihr anfangt? Oder was sind so die Dateien, die momentan am meisten genutzt werden von euren Usern?
Also unser Go-To-Market ist, dass wir sagen, wir stellen die Infrastruktur für andere Firmen bereit, AI-Startups, die jetzt AI-First-Apps bauen. Mhm. Und das meiste Dateiformat, was dort benutzt wird, ist tatsächlich JSON. Also wenn du jetzt einfach so eine Config-Datei hast oder du hast jetzt einen Text-Editor, wo du Text schreibst, das ist alles JSON unter der Haube.
Okay, verstanden. Das heißt, du hast es eben schon erwähnt, ihr gebt anderen Unternehmen die Möglichkeit, dass sie dieses Change-Tracking ihren Kunden anbieten können in ihren Produkten. Und ihr macht es sehr einfach mit eurer SDK und man kann dann quasi standardisiert einfach das einbauen bei sich ins Produkt, muss da sich keine eigenen Gedanken machen, muss es nicht selbst bauen und hat dann den Vorteil, dass man quasi das den eigenen Kunden anbieten kann. Das ergibt Sinn. Okay, und jetzt erklär uns nochmal, also wir haben das, glaube ich, vom Grundprinzip her verstanden. AI-Agents bearbeiten so viele verschiedene Dateien und man iteriert die ganze Zeit, man promptet irgendwas Neues, dann werden Änderungen gemacht. Teilweise hat man gar nicht mehr den genauen Überblick darüber, was überhaupt geändert wurde. Und das ist, glaube ich, dann einer der großen Treiber von dem, was ihr voranbringt. Hat sich das irgendwie im Laufe der letzten Modelle irgendwie geändert? Zum Beispiel hat GPT-5 irgendwie eine große Änderung gebracht. Was waren quasi so die Sprünge auf eurer Seite, die ihr so mitverfolgen konntet?
Also den großen Sprung, den wir mitverfolgt haben, sind Agents. Ja, also ChatGPT, nice, aber jetzt mit Agents, wo die Idee ist, pass mal auf, du hast virtuelle Angestellte basically oder virtuelle Teammitglieder. Da hat sich für uns vom Go-to-Market her jetzt ein sehr interessantes Fenster geöffnet, wo das Problem, ich will Änderungen sehen. Ja, also Mike, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, dann will ich deine Änderung auch sehen. Aber weißt du, ich vertraue dir und du wirst jetzt unser Excel oder unser CAD-File, was auch immer wir haben, das wirst du jetzt nicht kaputt machen. Dieses Vertrauen existiert bei Agents nicht. Ja, du hast immer Angst, dass was halluziniert wird, dass was falsch geht. Das heißt, der Trigger für uns ist jetzt echt, dass diese Agents gekommen sind und jetzt viele Companies, die so Agentic-Apps bauen, das Problem haben, okay, scheiße, wie kann ich jetzt meinen Kunden die Sicherheit geben, dass der Agent keine Grütze macht sozusagen?
Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Ich meine, die meisten Leute werden es auch aus der eigenen Arbeit irgendwie kennen. Vielleicht dann auf kleinerem Level, wenn man irgendwie irgendwelche Texte bearbeitet, aber jeder Einzelne, der irgendwie viel programmiert und AI dafür benutzt, wird es auf jeden Fall schon gesehen haben. Und dann logischerweise auch, wenn du irgendwie AI benutzt, um andere Dateien zu kreieren. Ich habe es gestern ausprobiert, um mir ein Slide-Deck zu erstellen. Und war nicht das beste Slide-Deck, was ich je gesehen habe, aber hat mir sehr viel Zeit gespart. Also definitiv sehr hilfreich.
Für Kontext, man muss wissen, dass ich auch ein bisschen pessimistisch war, was die ganze AI-Welle anging. Also 2022, als es ein bisschen losging mit erst 2021 mit GPT-2, glaube ich, du konntest zum ersten Mal so Gen-AI-mäßig was kreieren. Ich war jetzt ein bisschen skeptisch, aber ich habe voll den Kool-Aid jetzt getrunken. Die ganze Idee, dass du jemandem einfach eine Anweisung geben kannst, sagen kannst, hey, irgendwie, ich muss unser Financial Model oder unsere Finances von unserer Firma überprüfen oder ich habe einen Bauplan und irgendwie die Tür passt nicht, kannst du mir bitte Änderungsvorschläge machen? Die ist so brutal gut und es funktioniert, dass ich echt glaube, okay, holy shit. Also Agents sind aktuell der Hot Shit.
Dann lass uns doch mal ganz kurz definieren, was ein Agent überhaupt ist, weil da gibt's ja auch sehr viele verschiedene Definitionsfragen und Glaubensfragen. Ab wann ist irgendwas ein Agent und wann ist es noch kein Agent? Also, was ist deine Definition von einem Agent in dem AI-Kontext?
Meine Definition ist, du hast jemanden, der autonom arbeiten kann. Und autonom arbeiten heißt hier, dass du ähnlich wie bei ChatGPT eine Aufgabe gibst, bitte ändere meinen Bauplan, wie auch immer. Und der Agent im Vergleich jetzt zu ChatGPT hat die Möglichkeit, Tools aufzurufen. Und ein so ein Tool könnte sein, okay, ich modifiziere hier eine Datei. Und das Ganze passiert in der Loop. Also du promptest, es gibt Tools und das Ganze passiert in der Loop, weil dann hast du das Gefühl, da arbeitet jemand wirklich eigenständig.
Okay, verstanden. Und dann lass uns nochmal einen breiteren Schritt gehen. Wir haben jetzt irgendwie ein bisschen verstanden, was ihr macht. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Agents schon einiges verändern, also im Software-Engineering-Bereich sowieso, aber auch jetzt Schritt für Schritt darüber hinaus. Vielleicht außer Software Engineering, was sind so die Hauptbereiche, in denen du Agents gerade siehst, in denen sie wirklich auch schon ökonomischen Mehrwert bringen? Und klar, es wird in sehr vielen Bereichen gerade enormes Wachstum geben, aber wo ist es wirklich schon enorm angekommen? Weil Software Engineering ist wahrscheinlich einer davon, aber was sind die anderen Bereiche, die du siehst?
Das, siehst du, das ist das Lustige. Ich sehe keinen anderen Bereich, wo Agents richtig einen Durchbruch haben. Mhm. Ich meine, sonst würdest du die Frage nicht stellen. Wir würden beide einig sein, okay, Otto Normal kennt Agents. Otto Normal setzt einen Agent ein. Das mhm. sehen wir aber nicht. Und die ja. interessante Frage ist eigentlich eher, warum sehen wir das nicht?
Das wäre meine Follow-up-Frage gewesen. Du darfst sie gerne beantworten. Warum sehen wir das nicht?
Also, Agent heißt autonom arbeiten. Und autonom arbeiten heißt, dass ein Agent auch Zugriff auf meine ganzen Dateien hat und ein Agent auch Änderungen machen kann, ohne dass ich die immer supervisen muss. Also wenn ein Agent jede Sekunde mich fragt, soll ich diese und diese Änderungen machen, dann ist das kein autonomes Arbeiten, dann habe ich darauf keinen Bock und das funktioniert nicht. Wenn man sich jetzt Software Engineering anguckt, ja, bringt mich zu der Eingangssache. Was hat Software Engineering, was kein anderer hat? Ja, die haben Change Control, die haben Version Control. Du kannst einen Agent komplett autonom arbeiten lassen in einer anderen Version, die deine Hauptversion ist. Also wenn wir jetzt, wir haben Google Doc, ja, dann sage ich dem Agent jetzt, copy-paste das Google Doc, mach deine Änderung in diesem Google Doc, ohne mein Dokument jemals anzufassen. Und wenn du fertig bist, dann komm um die Ecke und zeig mir bitte alle Änderungen, die du gemacht hast. Diesen Workflow gibt es nirgendwo außerhalb von Software Engineering. Und wenn ich mit Leuten rede, was sind denn die Adoption-Blockers von großen Enterprise-Firmen? Ja, warum adopten die keine Agents? Und dann wirst du sehr schnell hören, wenn du eine Firma in Wall Street bist, du bist ein großer PE-Fund mit richtig großen Excel-Dateien, wo du auch sehr viel Kontext brauchst, wie ist diese Excel-Datei zustande gekommen, dann hat ein Agent erstens keinen Zugriff auf die Dateien. Zweitens kann ein Agent diese Excel-Datei auch nicht modifizieren, ohne die Hauptdatei, ich sag mal, zu ändern und wo dann Leute das Risiko sehen, okay, diese Datei wird zerstört. Das heißt, ja, also kurz zusammengefasst, meine ausschlaggebende Frage, die ich hier eigentlich in den Raum stellen will, ist die Möglichkeit, einen Agent autonom arbeiten zu lassen, ist Version Control, Change Control da wirklich ein Enabler? Warum das noch nicht in anderen Industrien da ist? Ja, ist die Frage, die ich mir seit einem Jahr stelle.
Sehr relevante Frage, meiner Meinung nach. Ich glaube, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, über die Frage, auch bevor wir da tiefer reingegangen sind. Ich glaube, Version Control war für mich auf jeden Fall einer der Hauptfaktoren. Einer der anderen Hauptfaktoren war für mich, dass Testing einfach selbst geschrieben werden kann. Weil das ist halt auch etwas, was relativ unique ist im Software Engineering Bereich, dass du quasi die Agents auch eigene Tests schreiben lassen kannst, womit die Arbeit kontrolliert werden kann. Und wenn die Tests dann funktionieren, dann kann der nächste Schritt erfolgen. Das ist halt bei Word-Dateien beispielsweise oder bei Text allgemein ein bisschen schwieriger, weil es gibt quasi keinen Test, den du schreiben kannst, der dir sagt, oh, dieser Satz funktioniert. Aber bei einer Function oder selbst bei irgendwie einem Module kannst du das halt bis zum gewissen Grad einfach irgendwie durchautomatisieren. Ja?
Ja, ich werf hier aber ein. Klar, Software Engineering hat Deterministic Testing. Du kannst genau sagen, 1 plus 1 ist 2. Ja, und dementsprechend weißt du, ob der Agent da was richtig gemacht hat. Aber nimm gerne Text oder auch Excel-Modelle. Du kannst dieses Modell, dass ein Agent eine Feedback-Loop hat. Ja, ein Agent weiß, okay, ich habe hier was gemacht, das ist richtig oder das ist falsch. Das kannst du auch in andere Bereiche übertragen, indem du Lint Rules, also Validierungsregeln, zum Beispiel für Textdokumente machst. Und eine Validierungsregel könnte dort sein, wenn wir es mal aufs Deutsche beziehen, dass du bitte keine Leute siehst in unserer Pressemitteilung. Oder dass du in der Pressemitteilung zum Beispiel nur Leute siehst. Oder dass du, wenn du ein Financial Model hast, dass, hey, irgendwie unser Profit Loss, der kann nicht höher als 10% sein, weil sonst stimmt irgendwas mit dem Model nicht. Also du kannst solche Feedback Loops auch bauen, aber auch hier das Interessante, Lint Rules, wir sind beide technisch, wir nennen es Validierungsregeln für die nicht technischen Leute, existieren auch nicht außerhalb von Software Engineering. Es sei denn, du hast sowas wie Grammarly zum Beispiel. Aber stell dir vor, ein Agent könnte auf Grammarly zugreifen und eine Company könnte eigene Rules in Grammarly definieren, wie wir mit Kunden oder externen Leuten kommunizieren wollen. Das könntest du einem Agent geben.
100%. Und da gibt es auch momentan sehr viele spannende Sachen, die gebaut werden von vielen Leuten in verschiedenen Bereichen, wo es quasi darum geht, ein Agent baut irgendetwas, ändert irgendwas. Ein anderer Agent oder eine Kollektion an anderen Agents ist nur dafür gebaut worden, um diese Arbeit zu kontrollieren und quasi diese Funktion, die irgendwie Lint-Tools dann normalerweise haben, einfach quasi als Replacement zu machen und quasi dafür zu sorgen, dass, okay, es wurde nicht gesiezt, alle EM-Dashes wurden entfernt, was bei Text immer eine sehr wichtige Sache ist. Für die Leute, die nicht wissen, was ein EM-Dash ist, das sind diese sehr langen Bindestriche, die ChatGPT und die anderen LLMs sehr gerne benutzen und die ein sehr ausschlaggebender Punkt dann meistens dafür sind, wenn du siehst, dass es ein Bot-Comment ist. Und quasi so Multi-Agent-Infrastrukturen werden einfach gebaut, wo das Kollektiv quasi zusammen daran arbeitet, das beste Endresultat zu haben. Das ist noch nicht perfekt, aber das wird in mehr und mehr Bereichen benutzt. Vielleicht jetzt einen Schritt weiter schon gedacht. Wir haben jetzt irgendwie gesagt, im Software Engineering funktioniert schon sehr gut. Du arbeitest daran, dass es auch in anderen Bereichen funktioniert. Da können wir vielleicht am Ende noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber gerade, dass es im Software Engineering-Bereich schon so gut funktioniert, ist was glaube ich, teilweise schwierig zu verstehen ist für Leute, die entweder nicht selber coden oder nicht selber sehen, wie viel produktiver man mittlerweile arbeiten kann, wenn man AI richtig benutzt in Engineering-Teams. Und einer der Aufhänger, warum wir quasi auch heute sprechen, war, dass letztens ein Tweet über dich semi-viral, ich würde schon sagen, mindestens semi-viral, vielleicht sogar viral gegangen ist, wo es darum ging, dass du dein Development-Team durch AI ersetzt hast. Und das ist nicht die komplette Wahrheit. Die komplette Wahrheit ist ein bisschen komplexer. Aber führ uns mal bitte dadurch. Wie ist dieser Tweet entstanden? Worum ging es da? Und dann können wir ein bisschen stärker in die wirkliche Story eingehen.
Okay, also ich erzähle erstmal die lustige Geschichte, wie dieser Tweet zustande kam.
Gerne.
Und ich paraphrase den mal in Deutsch. Da hat jemand anderes, nicht ich selbst, auf Twitter um 23 Uhr an einem Freitag oder Samstagabend geschrieben, dass er gerade einen Gründer getroffen hat. Und dieser Gründer hat gerade sein gesamtes Development-Team durch AI ersetzt. Und dieser Tweet ist auf Twitter viral gegangen. Und ich habe davon erstmal nichts mitbekommen, weil ich... ich war woanders. Anyways. So, das ist ja ein großer Aufreißer. Ja, also ich habe mein Team ersetzt durch AI und das stimmt auch, aber du hast schon angeschnitten, da ist eine andere weiter hinter. Also die Frage ist jetzt, wie ist das passiert? Warum habe ich das gesagt? Warum hat das so hohe Wellen geschlagen? Für Kontext, ich hatte Team in Europa, ich war in den USA, 6 Stunden Zeitunterschied, das bedeutet, man muss immer... ja, teilweise 24 Stunden warten, bis man eine Entscheidung treffen kann. Und was AI jetzt gemacht hat, insbesondere wenn man codet und gerade in der Anfangsphase eines Projektes ist, wo man sehr viele Architekturfragen beantworten muss, ist, dass AI so gut geworden ist, insbesondere ChatGPT 3, dass man Architekturfragen mit ChatGPT quasi beantworten kann. Und es fühlt sich wirklich an, als hätte man einen echten Sparring-Partner, also einen Partner, mit dem man wirklich brainstormt quasi, was ist die richtige Architektur, was ist die falsche. Und in meinem Fall mit den Timezones hat es dazu geführt, dass ja, AI hat halt instant geantwortet und ich musste nicht 24 Stunden auf mein Team warten. Was dann dazu geführt hat, dass ich relativ schnell auf einmal arbeiten konnte, alleine. Also man kann heutzutage wirklich alleine, wenn man technisch ist, dadurch, dass man einen Sparring-Partner hat mit AI, nicht nur bei technischen Fragen, aber gerade bei technischen Fragen ist es sehr wertvoll, sehr viel alleine machen kann. Und dadurch ist die Teamdynamik hat dann nicht mehr gepasst und ich habe allen Leuten angeboten, dass sie doch bitte in die USA rüberkommen, weil wir die Zeitzonen eliminieren müssen, weil wichtig zu erwähnen, ein Team mit AI ist immer noch besser als kein Team und eine einzelne Person mit AI.
Ja, 100%.
Aber das hat zu dem Tweet geführt und ja, das ist die Background Story.
Okay, also mehrere Punkte, in die wir reingehen könnten. Vielleicht noch kurz, weil du hast es gerade erwähnt. Du hast deinem Team auch explizit angeboten, in die USA zu kommen, die es aber dann oft auch aus privaten Gründen, aus familiären Gründen nicht machen konnten, richtig?
Richtig, und man muss hier auch erwähnen, und die USA ist als Standort für Leute mit Familie extrem unattraktiv.
Warum ist das, denkst du?
Weil die Kosten von Familie in den USA dermaßen hoch sind. Also als Beispiel, wenn jemand in New York leben würde, würde er für einen Kindergartenplatz $2,000 bis $3,000 im Monat zahlen, für einen einzelnen. Hab 3 Kinder und du bezahlst $10,000 netto. Ja, die musst du erstmal verdienen. Und das ist nicht so, dass man in New York geringere Steuern hat. Das ist ja das Paradoxon in den USA. Mit anderen Worten, wenn jemand hier zuhört und sich überlegt, will er in die USA gehen, dann ist die Antwort, wenn man noch keine Familie hat, am besten auch keine Freundin, dann auf jeden Fall go for it. Es wird weniger lukrativ, je älter man wird.
Ja, deswegen viele meiner Freunde, die Kinder bekommen haben, sind auch schon wieder dabei, nach Europa zurückzuziehen oder in alle möglichen anderen Länder zurückzuziehen, wo sie irgendwie vorher hergekommen sind. Natürlich für Leute, ohne Kinder immer noch ein sehr, sehr, sehr interessanter Standort, gerade wenn man Startups baut. Aber ja, gerade Familie hier definitiv sehr, 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 sehr teuer. Noch teurer als viele andere Sachen, die man sowieso hier schon hat, die teurer sind. Vielleicht, um zu den anderen Punkten zurückzukommen. Eine Sache, die natürlich sehr spannend ist, da können wir jetzt kurz ein bisschen drüber reden. Auf wie viele Arten und Weisen macht ein AI wirklich produktiver? Weil es gibt ja du kannst dir von einem Agent quasi Code bauen lassen. Ja, das ist quasi eine Art und Weise. Eine der anderen Sachen, die du gerade gesagt hast, finde ich ultra spannend, weil ich bin technisch, aber ich habe in meinem Unternehmen nie viel gebaut. Ich war in meinem ersten Unternehmen, das war ein Fintech. Relativ schnell musste ich einfach die ganze Zeit Geld raisen, weil wir halt Teil des Businessmodells war, dass wir Geld brauchten, um Studenten zu geben. Also ich hatte nicht viel Zeit, um irgendwie Sachen zu bauen. Ich musste einfach dafür sorgen, dass Kohle reinkommt. Und beim zweiten Unternehmen habe ich relativ schnell mich auch fast nur auf Go-to-Market konzentriert. Das heißt, ich bin quasi nicht so in Übungen wie jetzt mein CTO und Co-Founder, der auch ein sehr viel besserer Engineer ist. Aber mein Punkt ist halt quasi, ich war ziemlich aus der Übung insgesamt generell und habe meistens so Side-Projects gebaut. Und wenn ich irgendwie gecodet habe, habe ich viel Zeit auf Stack Overflow irgendwie verbracht und noch nachgeschaut, wie funktioniert das nochmal. Mit AI wurde dieser ganze Zyklus, in dem ich bin, wenn ich selbst Sachen baue, so stark komprimiert, weil das Systems Thinking habe ich. Ich weiß genau, was ich irgendwie auf welche Art und Weise bauen will. Und AI enabled mich dazu, mit sehr einfachen, direkten Fragen sofort die Antworten zu bekommen, sofort die Code-Snippets zu bekommen und auch, wie du es eben schon gesagt hast, Architecture-Fragen und andere Sachen, die ich normalerweise länger research müsste, einfach sofort viel schneller zu bearbeiten. Das heißt, es hat mich gefühlt einfach sofort wieder auf ein Level gehoben, wo ich ohne Übung bei weitem nicht wäre. Das ist aber nur, das ist quasi der zweite Punkt. Diesen Sparring-Partner zu haben, war für mich enorm hilfreich und ist natürlich für jemanden, der in Übung ist, sogar nochmal hilfreicher, weil die dann auch nochmal sehr viel besser und schneller prompten können. Das heißt, das ist quasi der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist eben der Speed, mit dem man die Antworten bekommt. Und genau das hast du ja eben auch schon gesagt, weil früher war es halt irgendwie so, wenn du irgendwie eine technische Frage hattest und das mit jemandem durchsprechen wolltest, dann musst du schauen, okay, wer ist die beste Person im Team? Vielleicht eine Backend-Frage, sprich mit unserem Backend-Engineer, wie sollen wir das irgendwie am besten strukturieren? Der Backend-Engineer ist aber gerade entweder im Focus-Mode oder in einer anderen Zeitzone oder I don't know, ist heute nicht da, weil er ist krank oder was auch immer. Und man wird quasi die ganze Zeit verzögert, dieses wirkliche Problem zu lösen. Und jetzt kann man sehr high-quality Antworten innerhalb von 2 Minuten bekommen, wenn man GPT-5 Thinking oder O3 oder ähnliches benutzt. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen vorweggenommen, aber es ist interessant, dass AI einen quasi auf so viele Arten und Weisen schneller macht. Würdest du dem zustimmen? Gibt es noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe?
100% Zustimmung. Insbesondere, was das die Instant-Antworten angeht und das, also für die Leute, die nicht Software Engineering machen. Man weiß, wie Code funktioniert, aber häufig weiß man nicht genau, was jetzt eine API für eine bestimmte Sache ist. Und ja, dass man da nicht mehr googeln muss, hey, wie genau läuft diese API, sondern eine Instant-Antwort bekommt, ist Killer. Und dass man jetzt sogar, und das ist das, was ich immer benutze, sagen kann, hey, gib mir bitte 3 Vorschläge, wie wir diese Sachen implementieren. Und man kann so schnell iterieren auf, okay, genau, wie bauen wir das jetzt, ja? Das ist literally, hey, a year ago it was unheard of. Und ich habe selber Experience, weil AI ist Anfang vor 2-3 Monaten mal ausgefallen für 72 Stunden. Hm. Und ich und auch meine anderen Software-Engineering-Leute, die ich kenne, die haben gesagt, naja gut, da haben wir jetzt Urlaub. Weil was sollen wir jetzt noch ohne, ja, nee, echt, was nein, sollen nein, wir denn jetzt noch ohne AI coden?
Einer meiner besten Freunde ist einer der besten Software-Engineers, die ich kenne. Irgendwie früher CTO, arbeitet jetzt für eine der großen AI-Companies und Claude war irgendwie mal ausgefallen für eine Zeitraum und dann meinte der auch zu mir, ja, habe ich einfach aufgehört zu arbeiten und ich warte dann einfach, bis Claude wieder live ist und er hat das Zitat benutzt, there's no way I'm going back to Boomer Coding und er meinte halt wirklich, wenn Claude gerade nicht live ist, dann baut er einfach nicht mehr, weil es ist einfach so ineffizient, dass es ihn einfach stören würde, quasi zu bauen und er macht dann lieber eine Pause, ruht sich irgendwie aus und dann arbeitet er irgendwie wieder weiter. Also das scheint ein Phänomen zu sein, was auch viele andere Leute widerspiegeln. Und das ist ja ein sehr starkes Zeichen, wie viel schneller man arbeiten kann. Wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Folgen ein für Entry-Level-Jobs für wie baut man Startups. Aber lass uns kurz noch bei dem AI-Coding-Thema bleiben. Ich kann vielleicht noch ein konkretes Beispiel geben und dann wäre es auch super, wenn du vielleicht noch ein konkretes Beispiel gibst, damit wir vielleicht auch die Leute eben noch weiter abholen, die eben selber nicht so viel programmieren. Ich habe letztes Wochenende, wollte ich mir einen relativ einfachen Web-Scraper bauen und zwar, ich lese ab und zu einfach gerne irgendwie Research-Paper und normalerweise gehe ich dann irgendwie auf Google Scholar, schaue irgendwie, dass ich die richtigen Research-Paper finde, filter die. In dem Fall wollte ich jetzt einfach irgendwie so LLM-Research-Paper irgendwie finden, immer so die neuesten, die es irgendwie gerade gibt. Es war aber irgendwie ein bisschen aufwendig, aber danach richtig zu suchen etc. Das heißt, ich habe mir gedacht, warum baue ich nicht einfach einen Web-Scraper? Früher hätte ich nachschauen müssen, okay, welche API gibt es denn dafür? Wie strukturiert man das? Ah, wie funktioniert nochmal die Web-Scrape-API in Python? Und dann hätte ich das irgendwie googeln müssen. Was ich gemacht habe ist, ich bin in meinen Code-Editor gegangen, also einfach das Tool, was du benutzt, um Code zu schreiben. Und in dem Fall habe ich ein Tool benutzt, das nennt sich RuClient. Das ist nicht so wichtig, welches Tool es ist, aber es ist quasi eines der Tools da draußen, mit dem du irgendwie Agentic Code produzieren kannst. Und habe einfach einen relativ simplen Prompt eingegeben. Und zwar habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Website. Diese Website soll die 25 neuesten Paper im Themenbereich LLM Research quasi auf dieser Website linken und dann noch eine Summary schreiben, den Titel dahin schreiben und es soll einen Refresh-Button geben, dass ich quasi das refreshen kann und mir die neuen Paper angezeigt werden. Das hätte mich bestimmt, es hätte mich locker ein paar Stunden, einen halben Tag locker gedauert, wenn ich das in der alten Zeit gebaut hätte. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie schnell schaffe ich es irgendwie, das bugfrei zu haben, wie schnell verstehe ich die API etc. Aber ich habe diesen Prompt eingegeben und bin wirklich wie so ein Meme einfach kurz in die Küche gegangen, hab mir ein Wasser geholt, hab mir einen Snack geholt, bin kurz zurückgekommen, hab den ersten Attempt gesehen, kurz geschaut, irgendwie lokal, wie sieht's aus, gab noch ein, zwei Sachen, die ich verändern wollte, hab den nächsten Prompt eingegeben und dann hatte ich innerhalb von, lass es 20 Minuten sein, wovon teilweise auch eine Pause waren, weil ich kurz nicht im Raum war, hatte ich eine funktionierende Website, die ich bei mir lokal dann einfach quasi aufrufen konnte, die genau das gemacht hat, was ich hatte. Es gab 25 Paper, die 25 neuesten Paper im LLM-Research-Bereich. Und was mich am meisten, also ich werde immer wieder überrascht von neuen Dingen, aber was mich am meisten überrascht hat, war, ich hatte quasi gepromptet, benutzt die Google Scholar API. Was es aber separat gemacht hat, es hat nicht nur die Google Scholar API benutzt, es hat zwei andere APIs gefunden, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, die ich nie in meinem Leben sehen werde, die quasi auf Paper zugreifen können. Ich weiß die Namen jetzt nicht mehr. Und hat für mich diese APIs gefunden, rausgefunden, wie man die callt und hat jetzt drei APIs, die angezapft werden, um quasi die Datenqualität zu erhöhen. Und das ist quasi einfach nur ein sehr kleines Mini-Projekt, was ich einfach an einem Wochenende bauen wollte. Aber für mich ist das ein sehr gutes, konkretes Beispiel für alle Leute, um zu verstehen, wie gut es mittlerweile ist. Und es war nicht die schönste Website aller Zeiten, ja, aber ich habe auch schon hässlichere Webseiten gesehen, es war mir auch egal. Im Endeffekt, es funktioniert und ich bin immer wieder überrascht, wie gut diese Sachen dann auch funktionieren.
Also das, was du gerade gesagt hast zu der Frage, was ist ein Agent? Du hast gerade implizit gesagt, du warst überrascht, du hast die Aufgabe gestellt, hol die Google Scholar API und der Agent, der Coding Agent hat zwei weitere APIs gefunden. Das ist das, was so dieses Agentic Ding ist. Ne? Da ist jemand, der eigenständig Entscheidungen trifft, die in deinem Interesse sind. Und das ist, glaube ich, so dieser dicke Breakthrough eigentlich. Ne?
100%.
Also, ein Beispiel bei mir ist, dass Nummer eins, wenn man Ideen hat, wie man eine App UI-mäßig baut, ja, dann ist das Schnellste heutzutage tatsächlich einfach zu prompten, hey, Lovable V0 und Co. Hey, I want to build a text editor that shows changes that everyone does and I want an AI chat on the right. Ja? Das ist heutzutage schneller zu prompten und dann auf dem Prompt zu iterieren und direkt Interactivity zu haben, kostet dich 10 Minuten, anstatt irgendwie Figma oder Wireframing zu öffnen, wo dich das vielleicht, ja, 4, 5, 6 Stunden gekostet hätte, das Ganze da zu überlegen. Und das ist ein krasser Shift, wo, ja, der Value von klassischem Design Iteration zum Beispiel auch weniger geworden ist. Und beim Code, bei mir sind es immer Architektursachen, die sind ein bisschen abstrakt, ja, aber es gibt manche Themen, wo du weißt, zum Beispiel, wir mussten Caching implementieren. Caching bedeutet, dass man in Software Engineering, wenn man eine Tätigkeit schon gemacht hat, also ich habe dir schon mal ausgerechnet, was 1 plus 1 ist und ich weiß, 1 plus 1 ist 2, dann muss ich nicht nochmal 1 plus 1 rechnen, weil ich speichere mir einfach ab, hey, ja, du, 1 + 1 = 2. Also das nächste Mal, wenn du mich fragst, gebe ich dir einfach wieder 2 zurück. Das kann sehr, sehr kompliziert werden. 1 + 1 ist jetzt natürlich ein primitives Beispiel. Und da hatte ich einen Vorfall, wo ich wusste, ohne AI wird es 4 Wochen dauern, das zu implementieren. Und mit AI hat es erstmal rausgefunden, dass die initiale These, wie wir das implementieren wollten, falsch war, weil die AI schnell Code schreiben konnte, der gebenchmarkt, also gemessen hat, wie viel schneller ist das Caching als jetzt ohne Caching. Diese Benchmark-Suite zu schreiben, hätte schon 2-3 Tage gekostet und das hat mit AI, also eine halbe Stunde. Ja. Und basierend auf den Benchmarks kamen wir dann mit einer anderen Architektur um die Ecke. Das hätte uns bestimmt 4 Wochen gekostet und mit AI, lass es 5 Tage maximal gewesen sein. Und das sind Speed-Benefits oder solche, also so schnell, dass du arbeiten kannst. Das ist unglaublich, dass du eben gesagt, du hast das Gefühl, wenn AI nicht funktioniert, dann höre ich auf zu arbeiten, weil das ist unproduktiv.
Ja, lass uns kurz darüber reden, wie es die Art und Weise ändert, Startups zu bauen. Weil das ist ja auch einer der Gründe, warum die meisten Leute hier zuhören, nehme ich zumindest an, weil sie sehr Startup interessiert sind. Und vorher war ja immer schon die Devise, Speed ist extrem wichtig in einem Startup. Ja, es ist einer der größten Vorteile, den du hast gegen größere Companies. Du kannst einfach schneller Entscheidungen treffen und schneller Sachen voranbringen. In größeren Companies gibt es irgendwelche Policies, Committees, was weiß ich. Du kannst einfach entscheiden, bauen, iterieren. Mit AI wird dieser ganze Speed ja noch viel stärker komprimiert. Und es fühlt sich teilweise schon irgendwie auf einer Schnelligkeit an, die man fast nicht mehr verstehen kann. Das heißt, was quasi ändert sich an deiner Art und Weise, wie du drüber nachdenkst, Startups so effektiv wie möglich zu bauen, dass wir jetzt eben Zugriff auf diese AI-Tools haben?
Du kommst mit einem kleinen Team oder als Solo-Founder deutlich weiter, als du es vor AI machen konntest. Also normalerweise ist dein Bottleneck, wenn du jetzt eine technische Firma, also wie Software-Sache baust, dein Bottleneck war häufig am Anfang Engineering, weil du brauchst ein Produkt, um das zu verkaufen. Ja, also anders geht's nicht. Dieses Bottleneck ist deutlich kleiner mit AI. Erstens, weil du schneller bauen kannst, aber zweitens auch, weil du mit sehr, sehr wenig Aufwand Softwarelösungen bauen kannst, welche stark differenziert sind. Also zum Beispiel, nimm Granola. Für die Leute, die Granola nicht kennen, das ist ein Meeting Note Taker. Es ist basically, du kannst da Meeting Notes reinschreiben. Aber was Granola gemacht hat, ist, dass sie sagen, wir nehmen dein Voice auf, während wir die Konversation haben und schreiben für dich quasi die Meeting Notes mit. Das geht jetzt mit AI super easy. Die App, wie lange kostet dich das, diese App zu bauen? Ja, wahrscheinlich 5 Tage. Und hättest du aber nicht dieses AI-Feature, dann wärst du wie jeder andere beliebige, stinknormale Note-Taking-App und warum soll ich deinen Scheiß hier eigentlich benutzen? Aber mit AI hast du sofort ein Instant-Differentiating-Feature. Also, was macht AI neu? Kleine Teams, du kannst deutlich mit kleineren Teams was proven, was funktioniert. Und zweitens, mit AI kannst du auch relativ schnell Differentiating-Features bauen, was aber natürlich nur vorübergehend ist.
Klar, ja. Eine Frage, die ich mir stelle und wo ich viel mit meinen Freunden noch drüber spreche, sowohl in Startups als auch Leuten, die Engineers in größeren Corporates sind, ist, AI wird ja auch dazu führen, dass die Codebases noch sehr viel stärker aufgebläht sind und dass man irgendwann auch gar keinen wirklichen Überblick mehr hat. Weil früher war es ja immer so, die Frage war, wer hat diesen Code geschrieben? Ja, und du musstest irgendwie commenten, damit andere Leute den Code dann noch verstehen konnten. Also vielleicht auch nochmal für Leute, die nicht so viel programmieren, es ist nicht immer super straightforward, jeden Code, den man sich anschaut, sofort zu verstehen. Man braucht teilweise quasi Kommentare, zumindest in der alten Welt, von den Leuten, die diesen Code geschrieben haben, um zu verstehen, was die Leute sich dabei gedacht haben, damit man dann den Kontext bekommt und schneller versteht, was in dem Code passiert. So, jetzt werden große Teile der Codebases von wahrscheinlich fast allen Companies, die es irgendwie jetzt auf der Welt geben wird in den nächsten Jahren, mehr und mehr von AI geschrieben. Das heißt, es wird quasi weniger Leute geben, die den vollen Kontext haben. Weil klar, die Engineers sollten in der Regel zumindest den Code mal lesen, bevor sie ihn dann irgendwie deployen, ja. Aber ich kann dir versichern, dass es nicht alle Leute machen werden. Und es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du es eben selber geschrieben hast oder ob du es quasi reviewed hast. Weil Reviews gab es ja auch vorher schon irgendwie von anderen Engineers und man geht trotzdem eher zu der Person, die ihn geschrieben hat. Was ändert das quasi für die Art und Weise, wie große Codebases irgendwann funktionieren werden. Weil bei kleinen Codebases, dass du schneller Features shippen kannst etc., das ergibt sehr viel Sinn. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich schwierig, den Überblick zu behalten. Ist zumindest eine der Thesen momentan. Wie denkst du darüber nach?
Ich würde da keinen Impact sehen, weil am Ende des Tages, selbst wenn die Codebase größer wird, mit AI hast du ein Tool, was dir die Codebase schneller erklären kann. Das heißt, wenn du als Human, es ist lustig, dass wir hier schon von Human reden, ne? Aber wenn du als Human den Kontext brauchst, wieso funktioniert das so und so, dann kannst du dir das von AI erklären lassen. Und es ist auch so, dass ich zumindest darauf achte, wenn ich AI-Code schreibe, dass ich AI alles kommentieren lasse.
Ja.
Weil das macht nicht nur den Human Review besser, sondern auch ein Agent, der später auf den Code guckt, kriegt mehr Kontext.
100%. Ja, Kontext ist everything, wie man neuerdings schon sagt. Vielleicht lass uns mal den nächsten Schritt machen. Und zwar jetzt von wirklich praktischer Anwendung. Code wird mehr und mehr von Agents geschrieben. Es gibt Tools, die jetzt auch dazu führen werden, dass das auch mit Excel-Sheets, mit Google Docs, mit anderen Dateien irgendwie der Fall sein wird. Die Art und Weise, wie Leute arbeiten, wird sich stark verändern. Ja, also da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage aber, die zu beantworten ist, ist, auf welche Art und Weise verändert das die Joblandschaft? Es gibt irgendwie diese super dystopischen Ansichten von, oh, alle Entry-Level-Jobs werden komplett wegbrechen, weil man braucht sie einfach nicht mehr. Man kann das mittlerweile einfach mit Agents machen. Und es gibt die etwas utopischere Ansicht auf der anderen Seite, oh, wir müssen irgendwann nie wieder arbeiten, weil die AI wird irgendwie alles machen und wir können einfach uns dem widmen, was dem wir uns widmen wollen. Und dann gibt es diese, also es gibt natürlich noch Sichts irgendwie dazwischen, aber es gibt dann irgendwie so ein Middle Ground, wo man irgendwie sagt, bei jeder Innovation, die Menschheit bis jetzt erfunden hat, egal ob es die Industrial Revolution war, egal was es irgendwie war, gab es dann irgendwann neue Jobs. Das sind ja eigentlich so die Competing Theories irgendwie so. Jobs werden komplett wegbrechen, wir kriegen 30% Arbeitslosigkeit und wir haben bis jetzt in jeder Innovation neue Jobs für die Leute gefunden. Die sehen dann halt vielleicht ein bisschen anders aus. Wo würdest du dich auf diesem Spektrum einordnen, falls du dich auf diesem Spektrum einordnen würdest? Vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung.
Vielleicht ein Hot Take, aber Leute, die im Mid-Level sind, in deren Expertise, werden extrem nach oben katapultiert. Nimm Software-Architektur-Fragen. Wenn du ein grundsätzliches Verständnis hast von Software-Architektur, kannst du dir mit AI relativ schnell spezifisches Fachwissen aneignen, was davor wirklich mehrere hundert Stunden Human Labor gekostet hätte, um dir das selber anzueignen. Das heißt, der Wert von richtig Niche-Down-Expertise wird vielleicht weniger wert, wenn das Knowledge relativ breit verfügbar ist. Also AI hat schon ein Training-Corpus darauf gehabt. Auf der Flipside Entry-Level, ich würde denken, Entry-Level hat dadurch auch mehr Opportunities, weil du dir im Entry-Level relativ schnell Dinge beibringen kannst. Also ich hatte den Fall, jemand hat mich gefragt, ich habe mein erstes Praktikum, bla bla, und die Person arbeitet jetzt in Finance oder in einem Finance-Startup und hat aber einen Liberal Arts-Background, also eher so Kunst und so weiter und so fort. Keine Ahnung von Finance.
Ja.
Jeden Term, den sie jetzt hört, gibt sie bei ChatGPT ein. Was heißt Outbound? Was heißt Leads? Was heißt EBITDA und den ganzen Kram? Das kannst du dir jetzt so schnell selber bringen, dass ich würde davon ausgehen, Entry und Mid-Level wird eigentlich eher nach oben gepusht, während richtig Niche-Down-Expertise-Wissen, sofern AI dieses Wissen auch schon hat, weniger wert wird.
Okay, sehr interessante Ansicht. Ich glaube, eine Sache, die du gerade indirekt angesprochen hast, was immer noch weiterhin sehr, sehr großen Mehrwert haben wird, sind Nischenexperten von Themen, die nicht publicly accessible data auf irgendeine Art und Weise haben. Also gibt es nicht so viele Beispiele, aber es gibt irgendwie so ein paar Beispiele von einfach so großen internen Policies, so auf Drug Discovery Seite haben die großen Pharmakonzerne schon noch irgendwie einige Sachen, die jetzt nicht irgendwie publicly accessible sind, die man einfach so scrapen kann, wenn man irgendwie LLMs baut. Also es gibt irgendwie noch so ein paar Nischenbereiche. Ich glaube, eine der Sachen, über die ich aber schon nachdenke, ist quasi, wie ändern sich dann irgendwie komplette Industrien? Wenn wir jetzt über Software Engineering und über Startups auch hinausdenken, es wird ja bestimmte Berufszweige geben, die vielleicht nicht komplett obsolet werden, aber die natürlich sehr stark, nehmen wir mal Simultanübersetzung. Ich glaube einfach nicht, dass in 3 Jahren Simultanübersetzung nicht einfach super easy auch mit sehr guten human-like voices von AI gemacht werden kann. Und es gibt jetzt nicht so viele Simultanübersetzer auf der Welt, aber es gibt sehr viele andere Bereiche, in denen das, glaube ich, auch zutrifft, wo komplette Zweige einfach besser und günstiger von AI übernommen werden kann. Und zwar sehr viel stärker, als es mit den meisten anderen Technological Changes der Fall war, die wir in den letzten Jahren hatten. Klar, es gab irgendwie Automation in Factories, aber wenn wir jetzt Knowledge Work bis zu einem gewissen Grad automatisieren können, das hat meiner Meinung nach noch sehr viel weitreichendere Konsequenzen. Gerade wenn wir uns jetzt vielleicht auch Leute anschauen, die einfach eben nicht in einem Startup arbeiten, sondern einfach eine Sachbearbeiterstelle haben oder einfach eine Stelle haben, die relativ simple Prozesse quasi einfach Schritt für Schritt abarbeitet.
Da bin ich bei dir. Like, Translator ist ein gutes Beispiel. Das erste Produkt, was wir gebaut haben, war Lokalisierung, Globalisierung von Software, was sehr viel Übersetzung inhaltet. Und als wir das vor 3 Jahren angefangen haben, war noch ein sehr hoher Stellenwert für Human Translator. Also es gab schon Google Translate und Machine Translation und so weiter. Aber jetzt mit LLM, du kannst ein LLM trainieren, dass es deinen Ton versteht, den du bei Übersetzungen treffen willst und so weiter und so fort. Das heißt, der Wert von wirklich Human Expertise ist, ich würde keinem empfehlen, Translator zu werden. Like, that's really a dead end. Und jetzt hier in San Francisco, ich würde auch keinem empfehlen, interessanterweise Autofahrer zu werden, weil hier fahren die Robotaxis durch die Gegend, die fahren besser als ein Uber. Ja, aber welche Arbeiten das genau sind, also Translator auf jeden Fall, Q&A Engineering, lass ein Agent einfach deine App debuggen und testen, was alles kaputt ist. Dafür brauchst du keinen Menschen mehr. Software Engineering selbst? Tja, gute Frage.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was ist denn mit Software Engineering an sich? Sind wir irgendwann in einer kompletten Vibe-coded, Chat-only-Welt? Wahrscheinlich nicht. Also ich vermute, dass es zumindest noch Leute geben muss, die dann auch irgendwie den Code am Ende verstehen und auf die richtige Art und Weise drüber nachdenken. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu uninspiriert.
Du, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir haben eine sehr, sehr spezielle Phase aktuell, die sich für mich anfühlt wie 1998, 99, Internet came about. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir unstrukturierte Daten, Text, Voice, Autofahren, dass wir die jetzt durch AI nicht 100% korrekt handeln können, aber zu einem gewissen Grad. Und das bedeutet, dass man sehr leicht sehr viele Produkte bauen kann. Aber es könnte zum Beispiel auch bedeuten, dass in 5 bis 10 Jahren, ich meine, guck dir an, was die ganzen Dotcom-Companies 98, 99 gebaut haben. Elon Musk hat sein erstes Geld gemacht, indem er das Telefonbuch auf eine Website gepackt hat. Das, also wenn man sich das heute überlegt, denkt man auch so, ja geil, Billion-Dollar-Idee, auf jeden Fall. Und genauso werden wir zurückgucken und sagen, du hast eine Meeting-Note-App gebaut, die meine Stimme halt transcribed hat. Ehrlich, damit hast du irgendwie ein paar 100 Millionen verdient. You know, I don't know.
Das ist halt das Spannende. Es fühlt sich so an, als wäre AI schon überall, aber gleichzeitig sind wir noch am kompletten Anfang von dem, was alles noch damit gebaut werden kann. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, wirklich nachzuvollziehen, weil die Welt sich so stark geändert hat allein in den letzten 2 Jahren, wie du es eben schon gesagt hast. Ich erinnere mich auch noch, das ist mehr als 2 Jahre her, aber quasi als ich das erste Mal mit GPT-2 damals irgendwie rumgespielt habe, und ich war schon beeindruckt. Und dann habe ich mit GPT-3 rumgespielt, dann war ich noch mehr beeindruckt. Und dann kam GPT-3.5 und dann kam Turbo. Und dann, ja, mittlerweile kommt die ganze Zeit irgendwas Neues raus. Von GPT-5 war ich ein bisschen weniger beeindruckt, als ich erwartet hätte. Aber sonst,
sonst
insgesamt auf jeden Fall sehr viel beeindruckende Sachen, die passieren. Und eine der anderen Sachen ist auch für mich, es ist noch klarer geworden, dass ich war vorher quasi schon ein bisschen, also großer Fan davon, dass wir in Europa und Deutschland die Digitalisierung viel stärker vorantreiben müssen und sonst eben sehr stark abgehängt werden. Weil eines der großen Probleme, was wir eben haben, ist, dass viele der großen europäischen Unternehmen eben nicht Unternehmen der neuen Generation sind, sondern als ältere Unternehmen, die in der Modeindustrie, Automobilindustrie, die quasi nicht stark Software getrieben sind. Und vorher war es halt Software is eating the world. Und mittlerweile ist es dann halt AI is eating the world. Und es gibt natürlich jetzt irgendwie so 1, 2 Gegenbeispiele wie irgendwie Lovable, was ausnahmsweise mal eine europäische Company ist. Aber wenn wir uns irgendwie den Großteil der Wertschöpfung anschauen, die irgendwie in den letzten 10 Jahren kreiert wurde, und bei Wertschöpfung meine ich jetzt einfach irgendwie Market Value von Unternehmen, der irgendwie entstanden ist, ist Europa halt stark abgehängt worden. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist halt auch, dass viele gute Gründer dann irgendwie sich eher in San Francisco sehen, wie bei dir, oder in den USA sehen. Aber eine der Sachen, die ich immer gerne frage, ist quasi, das ist eine meiner Lieblingsfragen, was könnte Europa denn machen, um Leute wie dich in Deutschland oder Europa zu halten?
die Denke ablegen, dass Deutschland ein großer Markt ist und dadurch mehr Kooperationen mit den anderen EU-Ländern machen, weil der Vorteil, den man in den USA hat, ist nicht unbedingt, dass man in den USA ist, sondern dass man hier man hat hier auch mehrere Staaten, aber die sind alle unter einem Bund. Das heißt, wenn man hier eine Firma aufbaut, kann man direkt in den kompletten Markt mit 400 Millionen potenziellen Kunden reinverkaufen. Und das ist in Deutschland nicht so. Und ein Outcome davon ist, dass Deutschland auch realisieren muss, dass man weltweit competet. Und weltweit competet heißt hier auch, wir kennen es beide, die deutsche GmbH ist zum Beispiel eigentlich nicht konkurrenzfähig. Und aber wenn der Gesetzgeber die Perspektive hat, die deutsche GmbH ist das Beste der Welt und Deutschland ist super und wir sind so ein großer Markt, das heißt, Leute müssen nach unseren Regeln spielen, weil man eben nicht einsieht, dass, you know, like, nein, wenn du ein Startup gründen willst, dann gehst du dahin, wo es am leichtesten ist. Und leichtesten heißt am Anfang, okay, wo kriegst du deine ersten Kunden? Wer ist Adoption freudig? Wo kriegst du dein erstes Geld? Wo ist es leicht, bürokratisch gesehen, eine Firma aufzubauen? Dann ist Deutschland da eben nicht King of the World. Also im Gegenteil eigentlich.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Und das trifft auch viele der Sachen, über die ich oft irgendwie spreche. Sowohl mit meinen Freunden, die irgendwie in Deutschland Startups bauen, als auch mit den Leuten, die im Lobbying versuchen, dass der Politik und den Leuten, die wirklich die Gesetze dann auch zu entwerfen, die mit denen sprechen und mittlerweile auch mit einigen deutschen europäischen Politikern, wo es dann darum geht, quasi wie man Europa und Deutschland irgendwie wettbewerbsfähiger machen kann. Ich glaube, du hast schon die Sachen zumindest angesprochen, die auch bei mir oft irgendwie im Kopf sind. Vielleicht abschließend, um in der Zeit zu bleiben. Gibt es noch irgendein Thema, was dir sehr wichtig ist, was wir nicht angesprochen haben, generell in dem Bereich AI für Startups? Irgendein Gesichtspunkt, den du einfach allgemein sehr spannend findest?
Wir haben sehr viel angesprochen, deswegen die Hauptfragen, die ich mir stelle, sind, wie gesagt, warum gibt's Agents und AI, warum gibt's nicht den Durchbruch in anderen Bereichen? Mhm. Ich sehe den nur so für Therapy, also wenn Leute so selber ChatGPT nutzen als so Therapeut. Aber das ist ein sehr Singleplayer Use Case quasi. Mhm. Das ist quasi die Frage, die ich mir stelle, aber das haben wir angesprochen. Und
dann vielleicht als abschließende Frage wirklich, gibt's irgendwelche Quellen, Bücher, Blogs, Twitter-Accounts, irgendwas, wo du sagst, da ist wirklich guter Content, außer auf deinem eigenen Twitter-Account, den wir auch gerne in die Shownotes verlinken können. Aber quasi, gibt's irgendwas, was du denkst, also es gibt ja 200.000 AI-Influencer, die sagen, this is what you need to know about AI. Darüber rede ich jetzt nicht. Aber gibt's irgendwelche Quellen, von denen du sagen würdest, wenn man dich für das Thema interessiert und ein bisschen tiefer wirklich verstehen möchte, was ist gerade wirklich Zahn der Zeit und über was denken Leute nach? Gibt es da irgendwas, an das du denken kannst, was da vielleicht hilfreich wäre?
Nein, außer in der Industrie zu sein und umgeben zu sein von Leuten, die den neuesten Stuff machen, weil es ändert sich alles so schnell, dass es gar keine richtige Prime-Quelle gibt. Vielleicht eine Sache, die ich den Zuschauern hier empfehlen würde. Insbesondere Leute, die nicht technisch sind und überlegen, eine Firma zu gründen oder vielleicht eine Idee haben, was umzusetzen. Ich kann nur empfehlen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, I'm gonna do it. Also wenn mein Ziel ist irgendwie, ich will eine Meeting-Note-App schreiben, wie auch immer, ne? Ist ja egal, was für eine Idee man hat. LLMs und AI-Agents haben es jetzt so leicht gemacht, dass man anfangen kann und wenn eine Barriere ist, dass man denkt, ich kann aber nicht programmieren und es macht mir vielleicht keinen Spaß, dann kann ich nur sagen, ich war in einer ähnlichen Position und jetzt habe ich eine Softwarefirma und ich kann nur empfehlen, nein, wenn man eine eigene Produktidee hat mit LLMs, ist es so leicht geworden, das umzusetzen, dass auch wenn man quasi seinen Kopf gegen den Monitor schlägt und sich denkt, wieso kriege ich das Problem nicht gelöst, man kriegt es eventuell gelöst und in dem Moment, wo man dann User bekommt, die das Produkt benutzen und feiern, dann wird man sehr schnell zu einem sehr starken Nerd. Das heißt, jeder, der da in Deutschland gerade zuhört und sich überlegt, was muss ich machen, um eine Firma zu starten? Dann ist die Antwort eigentlich relativ leicht. Was ist ein Problem, was dich wirklich nervt? Setz dich hin, probier es zu lösen. Setz dir eine Deadline. In einem Monat will ich, dass eine App für das oder das existiert, dass ich meinen Freunden zeigen kann. And then take it from there. Don't go into this guru stuff like, oh, can I read this and that? No, just get started.
Ich glaube, das war ein perfektes Ende für unsere Konversation. Viel besser hätte ich es, glaube ich, nicht machen können. Also danke dir, Samuel, für den ganzen Input. Danke für die inspirierende Nachricht am Ende und weiterhin viel Erfolg in San Francisco.
Dankeschön. Danke, Mike. Ciao.